Genau, also ich würde einfach mal anfangen, mich nochmal kurz vorstellen. Vielleicht habt ihr es auch auf dem Flyer schon gelesen. Mein Name ist Johanna Belo. Ich habe Regionalwissenschaften Lateinamerika studiert und zwar an der Uni Köln. Und das ist so ein interdisziplinärer Studiengang und da habe ich den Schwerpunkt Politikwissenschaften gehabt. Genau, und ich bin schon lange bei FIAN, ne, ihr seht schon hier, FIAN mit Menschenrechten gegen den Hunger. Seit 2004 bin ich da dabei und ich zeige euch dann gleich beim Onigramm mal, was ich da, auf welchen Ebenen ich da so war. Und ja, ansonsten habe ich nach dem Studium in Brasilien gearbeitet. Und zwar als Beraterin im Nationalen Rat der traditionellen Sammler und Sammlerinnen von Waldprodukten. Das ist der CNS, den stelle ich dann gleich auch nochmal vor in der Präsentation. Und das lief über die GIZ, also die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Angefangen hatte ich aber noch beim DED, also ich bin quasi, ne, Deutscher Entwicklungsdienst, ich bin in die Fusion da quasi mit reingekommen. Genau. Dann fangen wir einfach mal an mit dem Vortrag. FIAN mit Menschenrechten gegen den Hunger, Biodiversität und das Recht auf Nahrung im brasilianischen Amazonasgebiet. Ich hoffe, ich kriege das mit diesem Touchscreen oder wie das heißt, hin. So. Genau, bevor wir eigentlich anfangen mit dem Vortrag, wollte ich ganz gerne was zum Ablauf sagen. Und zwar ist dieser Abend eigentlich zweigeteilt. Und zwar liegt das daran, dass ich einmal gebeten wurde, FIAN vorzustellen. Und ja, als Organisation, die Arbeitsweisen, die Ziele und eben auch das Menschenrecht auf Nahrung nochmal zu erklären. So. Genau, das mache ich dann im ersten Teil. Und der zweite Teil beschäftigt sich dann mit einem spezifischen Thema. Und das Thema haben wir eben ausgewählt, das brasilianische Amazonasgebiet mit Schwerpunkt auf Biodiversität und Recht auf Nahrung. Und zwar, weil ich eben dort gearbeitet habe. In diesem Rat der Sammlerin für die GIZ und deswegen haben wir das so als Schwerpunktthema ausgesucht. Und wichtig ist es mir zu sagen, dass FIAN zu diesen Sammlern und Sammlerinnen jetzt keine spezifische Fallarbeit macht, sondern indirekt eigentlich eher diese Sammler und Sammlerinnen unterstützt in den Forderungen über die internationale Kampagne für Agrarreform. Das wäre mir nochmal wichtig zu sagen. Genau. Und da so als Unterthemen, einmal werde ich die nachhaltige Sammelwirtschaft vorstellen, ja, mit den Potenzialen, die sie hat für das Recht auf Nahrung und die Biodiversität und dann die Herausforderungen, die sich für die Sammelwirtschaft ergeben, insbesondere durch Monokulturen. Genau, also das so zum Ablauf. Dann fangen wir einfach mal an mit dem ersten Teil, dem Teil über FIAN und das Menschenrecht auf Nahrung. Genau, wofür steht FIAN eigentlich? Ne? Viele Leute haben ja von FIAN schon mal gehört, aber wofür steht eigentlich diese Abkürzung? Diese Abkürzung steht für Food First Informations- und Aktionsnetzwerk. So, also ganz wichtig, Informationen verbreiten, aber auch aktiv werden. FIAN ist eine internationale Menschenrechtsorganisation, die sich auf das Recht auf Nahrung spezialisiert hat. Und gegründet wurde FIAN als Verein, also in der Rechtsform 1986. Und ist eigentlich eine Abspaltung von den Herausforderungen. Genau, ist eigentlich eine Abspaltung von Amnesty International. Also es war eben so, dass bestimmte Aktivisten und Aktivistinnen von Amnesty gesagt haben, die bürgerlichen und politischen Menschenrechte sind total wichtig, aber wir müssen auch was tun für die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte und vor allen Dingen für das Recht auf Nahrung. Und so hat sich dann eben FIAN als eigener Verein etabliert. Und ihr arbeitet auf Basis internationaler Menschenrechtsabkommen, die ich gleich dann erklären werde. Genau, das Ziel von FIAN ist es, dass alle Menschen frei von Hunger leben und sich eigenverantwortlich selbst ernähren können. Das ist sozusagen das Mandat. Jetzt sind wir auch schon bei dem Organigramm, von dem ich gesprochen habe. Was mir persönlich gut gefällt bei FIAN, ist, dass es basisdemokratisch organisiert ist. Also ich denke, das ist vielleicht auch interessant für euch, vielleicht mal für ein Praktikum oder später, wenn ihr auf Jobsuche seid. Ich finde, das ist sehr sympathisch an der Organisation, dass ich selbst zwar hier, also bin natürlich Mitglied, dann war ich in Köln in der Lokalgruppe längere Zeit aktiv, habe hier ein Praktikum im Nationalen Sekretariat gemacht, wurde auch gefragt, ob ich nicht in den Vorstand mich dafür also kandidieren will. Das ging aber aus zeitlichen Gründen nicht. Genau, hier in verschiedenen Arbeitskreisen war ich auch aktiv und das Gute ist halt wirklich, dass man damit bestimmen kann. Also ich hatte zum Beispiel die Idee, einen Arbeitskreis für den Bildungsbereich zu gründen und das haben wir dann halt vorgeschlagen auf der Jahresversammlung, Mitgliederversammlung. Und ja, dann haben wir halt gut argumentiert und dann haben wir die Mehrheit bekommen und dann gibt es den jetzt halt. Also das ist halt ganz schön, dass man da auch ein bisschen mitgestalten kann. So, das gefällt mir persönlich ganz gut. Genau, Fjern gibt es, oder Fjern hat vielmehr 18 nationale Vertretungen und ist vertreten durch Mitglieder in 50 Ländern in Afrika, Asien, Amerika und Europa. Diese Karte ist nicht mehr so ganz aktuell. Genau, also schon weit verbreitet. Es gibt natürlich Länder, wo Fjern stärker ist. Also Indien zum Beispiel ist ziemlich stark. Genau, da gibt es dann nochmal so ein bisschen immer Unterschiede. Zu den Themen. Ganz wichtig ist die Einklagbarkeit und die Stärkung des Rechts auf Nahrung. Und zwar ist es so, das ist eigentlich ein Riesenthema, aber wenigstens ganz kurz. Einmal hat Fjern auf die Einrichtung der freiwilligen Leitlinien für das Recht auf Nahrung gekämpft, die von der FAO, kennt ihr bestimmt alle, also Food and Agriculture Organization von der UNO, dann so angenommen wurden und die den Staaten, die das Recht auf Nahrung im Pakt unterzeichnet haben, dann sozusagen jetzt so einen Handwerkskasten an die Hand legen, also wo eben drin steht, das und das ist sinnvoll zu tun, um das Recht auf Nahrung zu verwirklichen. Genau, das sind einmal diese freiwilligen Leitlinien und dann, was jetzt ganz, ja, was jetzt ganz noch relativ neu ist, von 2008, da hat Fjern es auch geschafft, ein Individualbeschwerdeverfahren auf den Weg zu bringen für das Recht auf Nahrung. Das muss allerdings noch ratifiziert werden. Also es ist sehr komplex und es ist aber eine ganz wichtige Aufgabe, eben im internationalen Rechtssystem dieses Recht zu stärken. Zugang zu Ressourcen, da wird es dann in dem zweiten Teil verstärkt drum gehen. Also das ist einmal der Zugang zu Land, aber auch zu Forst kann das sein, zu Wald. Oder auch zu Fischgründen, dann dazu zählen natürlich auch landwirtschaftliche Kredite und so weiter. Die Rechte von Landarbeiterinnen, das ist ein wichtiges Thema gewesen, vor allen Dingen bei den Blumenarbeiterinnen. Habt ihr bestimmt schon mal gehört, dass es da jetzt auch Fairtrade-Blumen und sowas gibt. Genau, da hat Fjern viel zu gemacht. Dann Geschlechtergerechtigkeit, ist mir übrigens gerade aufgefallen. Genau, Geschlechtergerechtigkeit ein wichtiges Thema von Fjern, weil 70% der Armen weltweit Frauen sind. Also das ist irgendwie total schockierend und das sind offizielle Zahlen von der UNO. Und es ist auch so, dass nur 1% der Güter weltweit in der Hand von Frauen liegen. 1%. Also wenn man jetzt die Unternehmen und eben wirklich die Industrien und so weiter anguckt, dann ist das 1%. Das ist also wirklich, ich persönlich war halt im Gender-Bereich, deswegen, ich finde es schon, das kann man sich gar nicht vorstellen, dass das wirklich so ist. Genau, dann ein weiteres wichtiges Thema ist der Agrarhandel. Da geht es eben vor allen Dingen auch um Freihandelsabkommen, also zwischen der EU und zum Beispiel den AKP-Staaten, afrikanischen, karibischen Raum, im pazifischen Raum. Und ja, da geht es eigentlich darum, dass eben durch diese Freihandelsabkommen die Märkte von ja, ärmeren Ländern, zum Beispiel jetzt Kamerun, ich nehme einfach mal ein Beispiel, geöffnet werden und diese Märkte dann halt überschwemmt werden von europäischen Produkten, bei dem Beispiel Kamerun halt durch Hühnchen. Und dadurch halt die lokale ländliche Bevölkerung, die sowieso schon arm ist, ihre Einnahmenquelle verliert, weil sie einfach ihre Hühnchen nicht mehr verkauft kriegen, weil die europäischen Hühnchen zu günstig sind. Das wäre so ein Beispiel. Es gibt auch sich andere Produkte. Es geht vor allen Dingen um diese Handelsabkommen, die da kritisiert werden. Genau, Bergbau und Klima sind neuere Themen von Fjern, aber auch sehr wichtig. Also gerade Klima, da ist es ja so, dass zum Beispiel die kanadischen Inuits sich jetzt ja schon international eben beschweren, dass ihnen quasi das Eis, also der Lebensraum, unter den Füßen wegschmilzt. So. Das ist echt ziemlich dramatisch. Genau, also ein neueres Thema, aber ein sehr wichtiges Thema, der Klimawandel. Zu der Arbeitsweise. Wie arbeitet denn diese Organisation? Also es gibt einmal konkrete Fälle. Das ist sowas, also wir haben zum Beispiel in Köln lange gearbeitet, oder die Kölner Gruppe arbeitet auch immer noch dazu, zu einem Fall von Landvertreibung in Uganda. Da hat dann das ugandische Militär über 2000 Menschen vertrieben um da Platz zu machen für eine Tochterfirma der deutschen Neumann Kaffeegruppe aus Hamburg, um da eben die größte Kaffeeplantage Ugandas aufzubauen. Und diese Leute sind halt nicht entschädigt worden, da sind Leute dann bei gestorben. Es war halt eine ziemlich heftige Aktion. Und das ist ja eben jetzt so ein Beispiel für einen konkreten Fall. Es gibt aber noch viel, viel mehr Fälle, also zum Beispiel diese E-Mails und so weiter. Ne? Genau, dann gibt es thematische Kampagnen. Und das ist zum Beispiel die Kampagne, die internationale Kampagne für Agrarreform, wo dann eben international in verschiedenen Gremien gefordert wird, dass Land umverteilt wird, dass indigenen Gebiete geschaffen werden, dass Sammelschutzgebiete geschaffen werden und auch Agrarland gerechter verteilt wird. So, genau. Genau, dann gibt es die Eilaktion in Form von Protestbriefen, das kennt ihr bestimmt auch von Amnesty oder so. Die richten sich dann an Verantwortliche, also zum Beispiel Präsidenten oder Richter und Firmen. Genau. Öffentlichkeitsarbeit ist ein ganz wichtiges Thema. Also das heißt, es gibt dann Veranstaltungen mit den Vertretern oder Vertreterinnen von Vertriebenen zum Beispiel, also von Leuten eben, die, zu denen es einen konkreten Fall gibt. Dann gibt es Demonstrationen und ganz viel öffentliche Aktionen. Also wir haben zum Beispiel viel auch so Straßentheater und solche Sachen gemacht. Und dann gibt es Bildungsangebote. Also wir sind auch viel an Schulen und arbeiten da halt mit jüngeren Leuten, machen da Workshops und solche Sachen. Genau, und die Pressearbeit natürlich. Dann gibt es Lobbyarbeit. Wie funktioniert das? Also das ist eigentlich so, dass wir so ganz speziell den Kontakt suchen zu Parlamentariern, zu Abgeordneten oder auch zu Botschaftern, um die aufzufordern zu intervenieren. Das klappt manchmal gut, manchmal weniger gut. Das hängt auch immer so ein bisschen vom Kontext ab. Genau. Und dann ist es halt so, dass wenn die Menschen eingeladen werden, deren Recht auf Namen verletzt wurde, dass halt auch Termine organisiert werden, zum Beispiel mit der deutschen Regierung oder auch bei UN-Organisationen oder anderen NGOs. Genau, und dann sitzt Fian eben noch Beraterstatus bei der UNO und arbeitet da eben auch an der Weiterentwicklung des internationalen Rechtssystems. So. Genau, jetzt sind wir auch schon beim Recht auf Nahrung nämlich. Und genau, das werde ich jetzt nochmal kurz erklären, was das eigentlich, also worauf Fian sich da eigentlich bezieht, so was die Arbeitsgrundlage ist. Und zwar ist es so, dass ja 1948 die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte verkündet wurde und da war das Recht auf Nahrung auch schon drin enthalten. Genau, und darauf folgten dann diese zwei Pakte 1966, das ist einmal der internationale Pakt über bürgerliche und politische Menschenrechte, der wird auch Zivilpakt genannt. Und das sind die Rechte, also das Recht auf Leben, Pressefreiheit und so weiter, wozu Amnesty arbeitet. Ne? Und das hier, der Internationale Pakt über wirtschaftliche und soziale und kulturelle Menschenrechte, ist der UN-Sozialpakt. Und da ist halt in Artikel 11 das Recht auf Nahrung an. Da sind aber auch die ganzen Rechte, also kulturelle Selbstbestimmung zum Beispiel. Oder Recht auf Bildung, Recht auf Gesundheit, was ja auch für euch, ne, als Ernährungswissenschaftlerin interessant ist. Das ist alles hier in diesem Pakt. WSK-Pakt, also wirtschaftliche, soziale und kulturelle Menschenrechte. Genau, der ist halt so die Grundlage. Und da ist eben in Artikel 11 das Recht auf Nahrung drin. Achso, man kann auch sagen, ups, sind wir ein zu weit? Nein, jetzt geht es gar nicht mehr. Moment. So, man kann auch sagen, dass diese Pakte, also dass dieser Pakt sozusagen im Kalten Krieg eher von den USA sozusagen, die haben sich damit gerühmt. Und dieser hier war immer eher so ja, vom Ostblock. Und deswegen war das auch so, dass sozusagen dieser Pakt lange Zeit nicht die Anerkennung bekommen hat, die er verdient, weil es einfach politisiert wurde. Und jetzt erst ist es so, dass durch diese Ratifizierung, die gerade passiert, beim Individualbeschwerdeverfahren, man dabei ist, diesen Pakt auf die gleiche Stelle zu stellen wie den. So, schnell zu laufen. Ne? Genau. Das Recht auf Nahrung wird eben definiert als Recht auf ausreichende Ernährung und als grundlegendes Recht eines jeden Menschen vor Hunger geschützt zu sein. Das ist erstmal ein bisschen vielleicht allgemein. Und deswegen gibt es noch den allgemeinen Kommentar Nummer 12 vom UN-Sozialausschuss. Und das steht hier auch, der wird dann, das wird nochmal ein bisschen konkretisiert. Also das Recht auf angemessene Nahrung ist dann verwirklicht, wenn jeder Mann, jede Frau und jedes Kind einzeln oder gemeinsam mit anderen jederzeit physisch und wirtschaftlichen Zugang zu angemessener Nahrung oder zu Mitteln ihrer Beschaffung haben. Und dieser letzte Punkt hier, oder zu Mitteln ihrer Beschaffung, ist halt wichtig, weil daran wird irgendwie schon klar, und das steht auch in den freiwilligen Leitlinien zum Recht auf Nahrung von der FAO, dass der Zugang zu Land und produktiven Ressourcen eben ganz wichtig ist. Genau. Dann kommen wir jetzt mal dazu. Genau, 160 Staaten haben den BSK-Pakt ratifiziert und damit auch das Recht auf Nahrung. Wie ihr seht, also das sind die dunkelgrün, hellgrün sticht so ein bisschen raus. Die USA haben es nicht ratifiziert, leider. Genau, für die, die es ratifiziert haben, ergeben sich Staatenpflichten. Und diese Staatenpflichten kann man in drei Teile, also drei verschiedene Ansätze unterteilen. Und das ist halt einmal die Respektierungspflicht. Das heißt, dass der Staat, der das ratifiziert hat, selber nichts machen darf, was das Recht auf Nahrung seiner Bevölkerung irgendwie beschränkt. Also er darf keine Landvertreibung ausüben, also das sowieso nicht. Und wenn enteignet wird, dann nicht um Entschädigung. So, ne? Dann gibt es die Schutzpflicht. Das heißt, der Staat ist verpflichtet, seine Bürger und Bürgerinnen gegenüber Dritten zu schützen. Das heißt, gegenüber Konzernen, Großgrundbesitzern oder auch anderen Staaten, wir haben von über diese Freihandelsabkommen was gehört. Also das ist ja auch die Schutzpflicht. Diese beiden Pflichten sind noch relativ einfach zu gewährleisten. Das ist auch schon oft schwer genug in der Praxis, die Staaten dazu zu kriegen. Aber es geht noch im Vergleich zu der dritten Pflicht, das ist nämlich die Gewährleistungspflicht. Und die besagt halt, dass der Staat selbst aktiv werden muss und Programme schaffen muss, um das Recht auf Nahrung zu verwirklichen. Also zum Beispiel Zugang zu Landeskrediten durch Agrarreformen. Und da ist natürlich klar, es haben nicht alle Staaten gleich viel Geld, das ist auch schon so berücksichtigt, dass man dann natürlich ein schrittweises Vorgehen nur fordern kann, dass man auch die Ressourcen berücksichtigen muss von den Staaten. So, das wäre jetzt erstmal der Teil. Ich würde jetzt einfach mal sagen, es sind vielleicht schon Fragen aufgekommen zu diesem Teil Sophia und zum Recht auf Nahrung. Aber vielleicht können wir die irgendwie notieren oder was merken und danach dann nochmal am Ende drauf zurückkommen, weil dann würde ich nämlich jetzt in den zweiten Teil gehen, zum Amazonasgebiet, wenn es okay ist, ja? Gut. Dann, genau, Amazonien. Wie ihr wahrscheinlich alle schon wisst, jetzt wahrscheinlich gar nichts Neues, ist Amazonien das größte geschlossene Tropenwaldgebiet weltweit und auch das größte Süßwasserbecken der Welt. Und sowieso ist auch der größte Fluss, nämlich der Amazonas. Und wahrscheinlich könnte man noch viele andere Superlative nennen. Das ist auf jeden Fall ein ganz besonderes geografisches Gebiet. Dieses geografische Amazonien umfasst 7 Millionen Quadratkilometer in 9 südamerikanischen Ländern, die ich jetzt nicht alle aufzähle. Und genau, es ist eben nicht nur in Brasilien. Und wichtig ist vielleicht noch zu sagen, dass wir da eine unheimlich große Biodiversität haben. Also das ist, glaube ich, auch wichtig, eben dann als Ernährungswissenschaftlerin. Also es gibt irgendwie 311 Säugetierarten, 1000 Vogelarten, 1400 Fischarten, 50.000 Pflanzenarten und sowieso alle, die Hälfte aller Landspezies weltweit sind irgendwie alle dort. Und jetzt fliegen wir von dem allgemeinen Amazonien so hier in das brasilianische Amazonien. Genau. Und zwar ist es so, dass mehr als 60% der weltweit noch existierenden tropischen Wälder eben in diesem Amazonasbecken, von dem ich gerade gesprochen habe, sich befinden. Und davon wiederum 80% in Brasilien sind. Das heißt, dieses riesige geografische Amazonien ist zu einem Großteil befinden sich dort die Wälder davon in Brasilien. Und wenn man sich jetzt hier dieses Thema anguckt, das ist ganz interessant. Und zwar ist es so, dass 45% der Gesamtfläche Brasiliens zum geografischen Amazonien gehören. Also sind 3,89 Millionen Quadratkilometer, also riesig groß. Und davon zu unterscheiden, und das ist manchmal ganz schwierig in der Literatur, weil es oft nicht eindeutig definiert wird, ist das politische Amazonien. Also geografisch-politische Amazonien. Das hier ist das politische Amazonien, das Verwaltungsgebiet. Das heißt, das ist jetzt hier nicht alles tropischer Regenwald, sondern es kann hier auch mal Savannen oder so geben. Genau, und dieses politische Amazonien als Verwaltungsgebiet ist 61% der Gesamtfläche Brasiliens. So. Ja, dann kommen wir zur Bevölkerung. Genau, also erstmal vielleicht, mir ist es immer wichtig zu sagen, es gibt auch Stadtbevölkerung in Amazonien, weil viele Leute denken dann immer sofort nur an die indigene Bevölkerung und so, und es gibt halt eben auch Städte. Ich selbst habe in der Stadt gelebt, und zwar, also als ich da für die GEZ gearbeitet habe, hier in Beleng. Das ist eine Stadt von 1,4 Millionen Einwohnern, also wie Köln oder so, ne? Ungefähr. Und dann gibt es noch Manaus mit 1,7 Millionen. Und dann gibt es noch ein paar kleinere Städte. Aber im Prinzip sind das die beiden großen. Und natürlich ist es so, dass der Rest halt schon noch sehr waldig und ländlich ist. Ja, insgesamt bin ich im Amazonasgebiet, oder hier, das sozusagen in diesem, ihr müsst euch jetzt immer sozusagen hier, wenn ich davon rede, da denken bitte. 21 Millionen Menschen, das sind 12% der brasilianischen Gesamtbevölkerung. Genau, und eben in der Stadtbevölkerung gibt es natürlich die Indigenen, das sind über 200 verschiedene Völker. Dann gibt es die Quilombo-Gemeinden, das sind ja eigentlich Nachfahren von entflohenen afrikanischen Sklaven und Sklavinnen, die sich in Widerstandsdörfern zusammengetan haben. Und für die Indigenen und für die Quilombos, für die Quilombola-Gemeinden, existiert nochmal eine spezielle Gesetzgebung in Brasilien, was den Zugang zu Land angeht. Dann gibt es die Kleinbauern und Kleinbäuerinnen. Das sind dann die verarmten Nachfahren von europäischen Einwanderern. Das ist total spannend, weil da sind dann irgendwie Leute, irgendwie blonder als ich, die Altdeutsch reden. Und das ist ganz interessant. Ich habe mal welche von denen kennengelernt. Und sie sind in den 70er Jahren dort angesiedelt worden, weil man halt Angst hatte, eine Agrarreform durchzuführen während der Militärdiktatur, und um das zu vermeiden, aber um trotzdem irgendwas mit diesen Menschen, die aufständisch waren, zu machen, hat man die eben in Busse gesetzt und da hingefahren und dann da so ungefähr ausgesetzt, und sehr viel mehr hat man auch nicht für die Leute getan. Das ist auch ganz schwierig. Das war in den 70ern. Dann gibt es die Großgrundbesitzer. Zahlenmäßig sind es ganz, ganz wenige. Aber die besitzen halt einfach unglaublich viel Land und sind oft sehr, sehr reich und mächtig, sind auch oft, ja, haben oft noch andere Geschäfte und fliegen dann mal ab und zu mit dem Helikopter ein oder so. Also das kann man sich gar nicht vorstellen. Reich in Brasilien hat nichts mit reich hier zu tun. Die Reichen dort sind richtig reich. Also das ist halt ganz krass. Genau, dann gibt es, und deswegen ist das hier so dunkelgrün, die Gemeinschaften von Sammlern und Sammlern. Und mit denen habe ich eben für die GEZ in Brasilien gearbeitet. Und das sind eben die Nachfahren von den Kautschukzapfern und Kautschukzapferinnen, die ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts vor allen Dingen aus dem armen Nordosten Brasiliens dorthin gekommen sind. Das sind oft auch Nachfahren von aus Afrika verschleppten Sklaven, also die aus dem Nordosten, und die sind dann eben in den Amazonas gekommen. Dann gab es so einen Abflaum vom Kautschukboom, und erst im Zweiten Weltkrieg, als die asiatischen Plantagen, die man in der Zwischenzeit durch Biopiraterie errichtet hat, außer Gefecht gesetzt wegen den Kampfhandlungen, und erst dann ist nochmal eine Welle von Leuten aus dem Nordosten gekommen, und es ist richtig, als Kautschuksoldaten sind die da richtig mobilisiert worden mit einer riesen Propaganda und sind dann eben ins Amazonasgebiet gekommen. Und sind hier eben überall verteilt, und die haben in ganz schwierigen Verhältnissen gelebt, in starken Abhängigkeitsverhältnissen von den sogenannten Kautschukbaronen, und da ganz viel Ausbeutung. Und als dann der Kautschukboom wirklich ganz zu Ende war, dann sind diese Kautschukbaronen einfach da abgezogen und haben die Leute da sitzen lassen. Also das war die Zielgruppe, mit der ich gearbeitet habe, sozusagen, das ist deren Geschichte. Und die Leute, denen wurde versprochen, dass sie hier wieder in den Nordosten kommen würden, und die sind aber dann nicht, also dieses Versprechen wurde einfach nicht eingehalten, und die sind dann eben ganz verarmt und hier geblieben, und die Leute, die nicht an Malaria oder sonstigen Dingen gestorben sind, sind eben jetzt heute diese Sammler und Sammlerinnen. Genau, also eine ganz interessante Gruppe. Ich kenne Brasilien schon lange, aber die kannte ich jetzt so vorher auch nicht. Und wichtig ist vielleicht noch zu wissen, es gibt so Überschneidungen. Also wenn ich von Sammelwirtschaft rede, dann beziehe ich mich zwar vor allen Dingen auf diese Gruppe, aber natürlich gehen die Indigenen und die Quilombo-Gemeinden auch viel von Sammelwirtschaft. Ne? Genau. Und heute sind die Verhältnisse immer noch sehr ärmlich. Also dieses Foto habe ich gemacht. In dieser Gemeinde habe ich einen Vortrag bzw. vielmehr einen Workshop gegeben. Und das ist halt das größte Schutzgebiet weltweit. Und die Leute, man sieht es ja, sind schon eher ärmlich gegen dort. Ja, der CNS, Nationaler Rat der aktivistischen Völker, wurde 1985 gegründet. Und zwar als Nationaler Rat der Kautschukzapfer eben. Wen ihr hier seht, das ist Chico Mendes. Das ist ein ganz wichtiger Kautschukzapfer und Gewerkschaftsführer gewesen und Umweltaktivist. Der wurde 1988 trotz Polizeischutz, den er da schon hatte, umgebracht und ist deswegen auch sehr bekannt gewesen. Der hat eben diese Bewegung, bei der ich da Beraterin war, gegründet. Und was eigentlich den CNS so auszeichnet und besonders macht, die haben halt soziale Gerechtigkeit und den Kampf für soziale Menschenrechte verbunden mit Umweltschutz. Weil oft wird das ja, oder wurde es in der Vergangenheit so gegeneinander ausgespielt und die haben es halt verbunden. Genau, und sich eben für eine Agrarreform und für Bildung eingesetzt. 2009 wurde der CNS dann umbenannt in Nationaler Rat der extraktivistischen Völker, weil jetzt halt alle traditionellen Sammler und Sammlerinnen gemeint sind, also nicht nur die Kautschuk-Zapfer, sondern auch die Leute, die Nüsse sammeln und so weiter. Also ich habe hier im Übrigen so einen Kautschuk-Zapfen mitgebracht. Das ist eigentlich, ich benutze das für Kunst, aber das ist eigentlich ein Topf unter der Zapf aus Kautschuk, Naturkautschuk. Und das hier sind Paranüsse, also das sind sozusagen die jetzt eben nicht nur die Kautschukzapfer präsentieren, sondern auch ganz viele andere Gruppen, unter anderem die Leute, die Nüsse sammeln. Genau. Ja, also. Dann gucken wir jetzt uns sozusagen mal an, was macht der CNS eigentlich? Der CNS setzt sich eben für den Extraktivismus ein, deswegen Nationaler Rat der extraktivistischen Völker. Aber was ist jetzt mit Extraktivismus gemeint? Extraktivismus meint eigentlich die Sammelwirtschaft, also das Sammeln von wilden Waldprodukten, wie zum Beispiel Kautschuk, ne? Oder die Nüsse, Früchte, Öle, Medizinpflanzen und so weiter. Das alles meint Extraktivismus. Und der CNS setzt sich eben dafür ein, dass Sammelschutzgebiete geschaffen werden und für die sozialpolitische und wirtschaftliche Stärkung dieser Sammler- und Sammlerinnengemeinschaft und der Sammelwirtschaft überhaupt. So. Genau. Genau, was hat der CNS geschafft? Also zwischen 1990 und 2009 hat der CNS die brasilianische Regierung so unter Druck gesetzt, dass sie 89 Schutzgebiete für die Sammelwirtschaft eingerichtet hat. Also es ist echt schon ein ganz guter Erfolg. Und das sind 24 Millionen Hektar, die jetzt schon in solchen Sammelschutzgebieten sind. Was aber mir total wichtig ist zu betonen, also auch mit dem, was dann jetzt danach kommt, diese Sammelwirtschaft existiert nicht nur in den Sammelschutzgebieten. Die existiert auch woanders, nur dass die Leute in den Sammelschutzgebieten es halt schon geschafft haben, sich zu organisieren und sich diese Rechte zu erkämpfen. Und die Sammelschutzgebiete haben dann eben oder bieten zum bestimmten rechtlichen Rahmen. So, weil das ist vielleicht nochmal wichtig zu wissen. Und in den Sammelschutzgebieten ist es eben so geregelt, dass das Land staatlich ist und die Nutzungsrechte kollektiv. Also es ist kein Privatland oder sowas dann. Und die Gemeinden entscheiden dann zusammen mit dem Umweltinstitut IBAMA über die Nutzung. Also die setzen sich zusammen und überlegen wirklich, wie viel von welcher Pflanze darf jetzt gesammelt werden und wann. Dürfen wir was jagen? Ja, was und wann? So, ne? Also die setzen sich ihre eigenen Regeln und zusammen mit diesem Institut. Und ja, wichtige Produkte sind Acai, Kautschuk, Paranüsse, Babassu und verschiedene Öle. Also das sind jetzt so die wichtigsten. Es gibt viel, viel mehr. Es gibt unglaublich viele. Also ich habe das alles katalogisiert für diese Frauen. Es gibt unglaublich viele Produkte. Genau, ich zeige direkt mal die nächste Folie. Das ist nämlich so Vorher-Nachher-Effekt. Also hier seht ihr diese Beeren. Das ist Acai. Und auf der nächsten Folie seht ihr, wie das dann als Nahrungsmittel aussieht. Also das ist dann die Acai-Masse. Total lecker, es macht total süchtig. Und hier gibt es das leider nicht, sondern gibt es nur so einen Saft. Es ist schon süß, aber die essen es teilweise auch zu Fisch. Ich finde es am leckersten mit so Tapioca und Banane und Zucker, noch ein bisschen Zucker dazu. Gibt es auch als Ei, auch total gut. Genau, und diese Babassu-Nuss, diese, wird dann zu diesen Ölen, aber auch zu Kosmetik und zu diesem Mesocarpo weiterverarbeitet, was man benutzen kann, um Kuchen herzustellen, was halt auch unter anderem potenzfördernd sein soll. Genau, das sind so die Produkte, also die wichtigsten Produkte halt. Ne? Machen wir das auch, ne? Genau. Dann, achso, genau, ich kann euch nochmal zeigen, das sind die Kerne dann aus diesem Acai, was ich euch eben gezeigt habe. Die machen auch ganz viel Schmuck. Genau. So, was hat das jetzt alles mit Biodiversität und dem Recht auf Nahrung zu tun, ne? Gehen wir zuerst mal aufs Recht auf Nahrung ein. Nee. Und zwar, diese Katze lenkt auch schon ein bisschen ab, aber egal. Und zwar ist es halt einmal so, dass hier der Bezug zum Recht auf Nahrung natürlich der Zugang zu Ressourcen ist. Und zwar ist es so, dass durch den Konsum und den Verkauf der Waldprodukte diese arme, marginalisierte Bevölkerung eben sich das Überleben sichern kann. Also durch beides. Selbstversorgung, aber auch Verkauf. Und um mal so ein Beispiel zu nennen, im Bundesstaat Pará, das ist hier so der Bundesstaat, wo ich war, eben hier, gehört dazu. Da ist es so, dass der Acai-Konsum, also der Konsum von diesem Beerenmus, in Litern doppelt so hoch ist wie der von Milch. Also das ist wirklich so ein Grundnahrungsmittel in dem Bundesstaat Pará, ne? Und zu Acai kann man auch noch sagen, dass es halt landesweit verkauft wird und in geringen Mengen auch exportiert, was man dann an diesem Saft sieht. Genau, und in Paras ist es wirklich so Nahrungsmittel für die arme Bevölkerung, für die, die einfach wirklich im Wald leben und so weiter. Und auch teilweise auch in den wenigen Städten, die es gibt. Und sonst im Rest von Brasilien ist es eigentlich so ein Mode-Nahrungsmittel, was halt viel auch so Sportler mit Müsli zusammen essen. So, genau. Genau, das ist schon, hat schon so einen Einfluss und es bleibt halt, der Großteil bleibt halt dann wirklich für die Bevölkerung. Was hat die Sammelwirtschaft mit der Biodiversität zu tun? Und zwar ist es so, wenn das Nachhaltigkeitsprinzip wirklich eingehalten wird, dann gilt halt das Prinzip Sammeln statt Abholzen und auch immer, dass auch immer geguckt wird, wie viel muss man auch da lassen, damit genug Samen da sind für das nächste Jahr und so weiter. Und dann trägt es eben wirklich zum Erhalt der Biodiversität bei. Und es gibt ein so ein Beispiel, das ist hier Bakuri. Schmeckt auch gut, also im Eis vor allen Dingen. Und das Beispiel ist eigentlich so, dass ja eigentlich 20 Bakuri-Bäume abgeholzt werden müssten, um den gleichen Ertrag zu bekommen, wie aus dem Verkauf der Früchte eines einzigen Bakuri-Baums. Und da ist dann noch nicht mit eingerechnet, dass, ja, dass man ja jedes Jahr die Früchte sammeln kann, aber der Baum nur einmal gefällt werden kann. Und das ist, glaube ich, wichtig. Und jetzt fragen sich vielleicht viele von euch, ja, aber wenn das ist, und dann kann man das ja auch in Landwirtschaft betreiben und in Monokultur, wenn das jetzt so eine tolle Frucht ist und die so lecker schmeckt, das geht nicht. Also diese Sammelprodukte, diese typischen extraktivistischen Produkte, die wachsen zumeist eben nicht in normaler Landwirtschaft und schon gar nicht in Monokulturen, weil die dann Pilze bekommen. Also selbst bei dem Kautschuk von diesem Blatt, was ihr gesehen habt, das wächst in Brasilien nicht in Monokulturen, dieses Bakuri auch nicht. Was aber dann ganz gut ist, weil dadurch muss es eben in den Mischwald gesammelt werden, wodurch der Wald erhalten bleibt. Genau, dann ist es so, wenn diese Früchte oder Öle noch weiterverarbeitet werden zu Kosmetik, dann ist der Gewinn für die Sammlerin, die ja schwierige Lebensbedingungen insgesamt haben, noch größer. Und das Abholzen lohnt sich halt dann wirklich gar nicht mehr. Genau, da gibt es dann verschiedene Projekte. Und das ist jetzt was, was nicht in Kosmetik weiterverarbeitet wird, das zeige ich euch. Aber trotzdem, das ist ein total gutes Teilmittel. Also gerade bei offenen Wunden darf man aber immer nur 3 Tropfen oder so, das kann nicht sonst tödlich sein, aber das ist ein total starkes Heilmittel, also unglaublich. Und was ganz besonders, das verkauft sich in Brasilien auch sehr gut. Ja, das ist das Copaiba-Öl und Genau, also man kann das zum Wundenverschließen benutzen oder auch bei so Halsentzündungen und so, aber immer nur ganz wenig.
Also man nimmt es nicht oral ein?
Nee, also wenn dann wirklich nur 3 Tropfen mit was anderem vermischt.
Aber man kann es dann auch trinken, theoretisch?
Ja, so verdünnt. Okay. So, ne? Genau, da muss man aber wie gesagt sehr aufpassen. Also, ja, haben sie gesagt, als ich das gekauft habe, ja, das hilft auch gegen lästige Ehemänner. Also, genau. Dann, ja, kommen wir zu dem Teil der Herausforderung. Das waren jetzt so die Potenziale, ne? Die Potenziale für vielleicht auch Nahrung, die Potenziale für die Biodiversität und den Walderhalt. Und dann sind wir jetzt eigentlich bei den Problemen, so bei den Problemen und Herausforderungen. Und ja, dieses Bild zeigt eigentlich schon so das Vorrücken von der sogenannten Agrargrenze, also wie sich die Agrargrenze so immer weiter in den Regenwald reinfrisst. Und zwar gibt es da verschiedene Gründe für. Und das eine sind halt Großprojekte, also zum Beispiel Wasserkraftwerke. Vielleicht habt ihr von Belo Monte mal gehört. Da gibt es leider sind ganz, ganz viele verschiedene Wasserstaudammprojekte geplant, die dann halt das Wald, die Waldgebiete unter Wasser setzen und auch indigenen Land zerstören und von den Samaren, also das ist ganz problematisch. Und dann gibt es Bergbau, aber nicht da. Bergbau ist auch problematisch. Ja, ich weiß mal nicht, dass er zu bequem da drin.
Ne? Die macht er, glaube ich, schon.
So. Dann, genau, Abholzung durch die Holzunternehmen ist natürlich, also die Jagd nach Edelhölzern, ein großes Problem. Und eigentlich ist es so, dass erst kommen die Holzunternehmen, holen die Edelhölzer raus, dann wird das alles abgebrannt und wird zu Agrarland. Das ist sozusagen das normale Prozedere, so läuft es ab. Und wenn dann in das Agrarland raus wird, dann geht es vor allen Dingen um Soja und Rinder. Soja und Fleisch, was halt dann eben wieder, denke ich, auch für eure Berufsgruppe wichtig ist. Und ich habe das mal so markiert, weil ich dann gleich vor allem auf Soja nochmal besonders eingehen möchte. Und einer der Haupt- oder ein ganz großes Problem im Amazonasgebiet ist wirklich auch die fehlende Bodenregulierung. Also das Problem ist, dass überhaupt nicht klar ist, welches Land gehört wem. Also es gibt ein Kataster, ein Grundbuch für den Landbesitz, aber es ist eben total chaotisch geführt und die wenigsten Landwirte haben sich da sozusagen registriert. Das ist ein Riesenproblem, das ist ein historisch gewachsenes Problem, was sich jetzt gerade schwer lösen lässt. So. Und dadurch wird es eben mit der Überwachung schwierig und auch mit der Verantwortungszuschreibung. Das heißt, es brennt irgendwo, hups, ja, die Besitzverhältnisse sind unklar, dann will es halt keiner gewesen sein. So, ne? Genau, und dann ein weiterer Punkt, wo ich echt denke, dass es das Hauptproblem irgendwie überhaupt ist, und ich glaube, dass nicht nur, weil ich Politik studiert habe, ist die fehlende Umsetzung bestehender Gesetze. Das heißt, es gibt eine ganz gute Umweltgesetzgebung in Brasilien, aber die wird halt einfach ja, zu wenig kontrolliert und zu wenig, es gibt keine Fahndung. Und das hängt einfach damit zusammen, dass halt so wenig Gelder dafür bereitgestellt werden. Das ist wirklich unglaublich. Und eigentlich ein Teil davon, es gehört eigentlich dazu, aber ich habe es extra nochmal erwähnt, weil ich es halt total wichtig finde, ist die Straflosigkeit bei Landkonflikten, wo dich weiter gemordet wird und es geht wirklich um Mord. Es geht wirklich um Leben und Tod und das ist total erschreckend. Also es ist einfach so, dass selbst wenn, also bei Umwelt, Delikten wird nichts getan, aber auch wenn Menschen umgebracht werden, die sich für den Walderhalt einsetzen, dann wird auch nichts getan. Und dadurch, weil es keine Abschreckung gibt, wird halt weiter gemordet. Und ich habe das selber eben leider auch ziemlich nah mitbekommen. Und also die katholische Landpastorale sagt halt, dass 2010 34 Personen umgebracht wurden. Allein dieses Jahr von, also 2012, dann von Januar bis April waren es schon 14. So, und manche werden gar nicht bekannt. Manche Morde. Also es ist ein Riesenproblem. Und wenn ich jetzt eh schon gerade darüber rede, dann erzähle ich noch kurz zusammen wieder mit Claudio. Und zwar habe ich mit einer Frau zusammengearbeitet, Maria do Espírito Santo, eben weil ich viel in diesem Genderbereich gemacht habe. Und diese Frau hat halt Kastanien gesammelt, also diese Paranüsse, und hat da auch Kosmetik draus gemacht. Und hat sich eben gegen die Holzfäller eingesetzt, die in ihrer Region immer weiter vorgeschritten sind. und hat dann Morddrohungen bekommen, längere Zeit, aber es wurde auch nicht reagiert. Also die Leute vom CNS sind dann auch zur Polizei und so weiter und so fort, es wurde überhaupt nicht reagiert. Und die Frau ist dann in der Zeit, als ich da war, umgebracht worden. Und also es war so eine ganze Serie von Leuten, die umgebracht wurden, 6 Leute. Alles war im Mai, genau, letztes Jahr, 2011. Und sie war die einzige Frau, ja auch die einzige, die gefoltert wurde. Also die nicht einfach so umgebracht wurde. Also das ist echt ein großes Thema, so leider. Moment. Das, genau, also dann gehen wir jetzt nochmal auf den Sojaanbau an, weil ich denke, ihr habt alle schon mal gehört, dass Rinder den Regenwald zerstören. Das ist, denke ich, ziemlich bekannt. Soja ist vielleicht noch nicht ganz so bekannt, deswegen sage ich da nochmal was zu. Und zwar ist das Hauptanbaugebiet dieser Bundesstaat, hier unten, ich habe gar nicht richtig erklärt, Mato Grosso. Dieser hier, das gehört auch schon zum Amazonasgebiet, ein Teil zum. Es ist gar nicht der ganze Bundesstaat zum politischen Amazonen, ein Teil zum geografischen. Und von dort aus breitet es sich eben weiter aus. Diese Karte ist von 2003. Das heißt, es ist jetzt noch mehr orange. Ne? Und schon in den 80er Jahren war es eigentlich so, dass der Sojaanbau in Brasilien für die Abholzung des Regenwaldes mit verantwortlich war, weil es halt die Rinderzüchter immer weiter nach oben geschoben hat. So. Und jetzt, heutzutage, ist es so, dass die Sojaflächen selbst schon in das Amazonasgebiet so mit reinreichen. Und das brasilianische Landwirtschaftsministerium geht halt davon aus, dass 2010 schon auf über 500.000 Hektar Soja angebaut wurde. Es ist jetzt aber so, dass andere Quellen sagen, es sind 1,94 Millionen Hektar, was ja ein ziemlicher Unterschied ist. Und das eine ist halt eben die offizielle staatliche Version, die ich jetzt hier auch raufgepackt habe, aber so kritische Reporter und Umweltaktivisten gehen eigentlich eher von 1,94 Millionen aus. Und ich meine, es hängt dann auch immer davon ab, welches Amazonien, meint man jetzt das politische, das geografische, das ist eben so ein bisschen diskutiert. Was hat so hier für Auswirkungen auf unsere beiden Themen, Biodiversität und das Recht auf Nahrung? Das Soja zerstört den Wald, die Artenvielfalt und die Ökosysteme gehen zurück und es geht mit einem ganz hohen Chemikalieneinsatz einher. Und die Wässer werden verschmutzt, was natürlich nicht nur für die Pflanzen und Tiere schlimm ist, sondern auch für die Menschen. Das heißt, es ist eine große Gesundheitsgefährdung und es werden immer, immer stärkere Gifte notwendig. Das kennen wir bestimmt auch, aufgrund von Resistenzen, die sich eben bilden. Und das sind eigentlich Agrargifte, die von Bayer hergestellt werden und die in der EU verboten werden, die aber nach Brasilien exportiert werden. Ja, kennt ihr schon. Genau, und für euch halt auch noch interessant, ca. 30% der Ernte sind genmanipuliert. Also, genau, das ist jetzt so ein 30. Also das ist jetzt das, was Greenpeace sagt. Das ist echt bei diesem Thema immer so eine Frage, wer was sagt. So, ne? Aber ich hab jetzt die sozusagen, wenn du Greenpeace als Quelle nimmst, dann sind es 30. Genau, was hat das jetzt mit dem Recht auf Nahrung zu tun? Beim Sojaanbau profitiert die lokale Bevölkerung leider gar nicht. Also es sind halt unglaublich hohe Investitionen nötig, um überhaupt Soja in dieser Form von Monokulturen anbauen zu können. Und das passiert eben größtenteils durch Maschinen. Das heißt, auch Arbeitskräfte sind nicht wirklich viele nötig. Ihr seht, das sind riesige Flächen und da sitzt jeweils nur eine Person drin. Das heißt, sie profitieren dort vor Ort nicht und sie profitieren aber auch von den Lebensmitteln, also vom Soja selbst nicht. Weil 75% werden exportiert. Und das, was dort bleibt, geht größtenteils als Futtermittel in die Fleischindustrie, wovon auch wieder viel exportiert wird. Also das größte Exportprodukt Brasiliens ist halt Soja, dann kommt Ethanol und Zucker und dann kommt Fleisch. Also das heißt, es bleibt eigentlich vom Soja jetzt auch noch nicht mal als Nahrungsmittel wirklich was im Land. So. Ja?
Weißt du vom Export, wo das sozusagen landet, in welchen Ländern und für was es genutzt wird?
Ja, das weiß man. Also ich habe dazu noch Folien gleich, das kommt gleich. Genau, das ist eben total wichtig, um diesen Bezug auch zu uns wiederherzustellen. Ne? Das ist eine ganz wichtige Frage. Genau, dann ist es so, dass nicht nur die Leute vom Anbau nicht profitieren und auch von den Produkten nicht profitieren, sondern es ist noch viel schlimmer, nämlich die sowieso schon armen Gruppen, also die Indigenen, die Quilabolas, die Sammler und Sammlerinnen werden, und auch die Kleinbauern, werden oftmals vertrieben durch diese Ausbreitung von diesen Monokulturen und verlieren dadurch halt ihren Zugang zu diesen produktiven Ressourcen, also zu Land bzw. Wald, und können dadurch ihr Recht auf Nahrung nicht mehr gewährleisten. Können diesem Recht auf Nahrung, verlieren die Grundlage dafür. Und eigentlich ist es so, wie wir bei diesen Staatenpflichten gesehen haben, dass der Staat, der brasilianische Staat, da halt seine Schutzpflicht wahrnehmen müsste, und das tut er aber nicht in genügendem Maß. So kann man das sagen. Das ist eine andere Frau, die ich kennengelernt habe. Das ist Marie Yvette. Die ist auch im CNS tätig. Was ist denn das eigentlich? Naja. Einfach um das nochmal so ein bisschen anschaulicher zu machen, diese ganze Frage mit dem Soja, wollte ich nochmal das eigentlich euch wiedergeben, was ich, einen Fall, von dem ich durch sie erfahren habe. Und zwar ist es so, dass 2001 der US-amerikanische Konzern Cargill einen Hafen, eine Sojaverarbeitungsanlage in Santa Helena gebaut hat, und zwar illegal. Santa Helena ist hier, gar nicht so weit weg von, darf ich sagen, genau hier. Und das Problem war eigentlich, das Problem war eigentlich, dass diese Soja, also der Hafen und die Verarbeitungsanlage halt dazu geführt haben, dass dort eben auch die Sojafarmer hingekommen sind und dass es zu illegalen Landvertreibungen und Landaneignung kam. Und es war halt so, dass jetzt auch nicht alle sofort vertrieben werden, sondern es wurde ihnen schon Geld angeboten, aber sehr wenig Geld. Und die halt nicht gehen wollten, weil sie sich schon irgendwie ausmalen konnten, dass sie in der Stadt damit nicht weit kommen, weil ihr müsst euch vorstellen, sind Leute, die sind überhaupt nicht gebildet, gerade die Frauen sind oft Analphabetinnen, die haben überhaupt keine Ausbildung, die wissen überhaupt nicht, wie es in der Stadt ist. Es ist eine komplett andere Realität dort in den Schutzgebieten. Also es ist ganz dramatisch, wenn die dann in diese städtischen Slums kommen, und manche wollten eben nicht verkaufen und nicht gehen. Und ja, deren Häuser wurden halt niedergebrannt, die wurden eingeschüchtert und bedroht. Und es gab dann eben starke Brandrodung in der ganzen Umgebung hier von Santa Helena für die Sojaflächen und natürlich Umweltschäden dadurch. Und die Maria Yvette, Maria Yvette Bastos dos Santos, für mich immer nur Yvette, die eben auch beim CNS aktiv ist und außerdem in der ländlichen Gewerkschaft, hat dann 2005 Klage gegen einige von diesen Farmern eingereicht und hat vor Gericht Namen genannt. Das ist ganz gefährlich in Brasilien. Also da muss man sich echt gut überlegen, ob man das will. Weil da setzt man ganz viel mit aufs Spiel. Und die hat dann eben Morddrohungen bekommen danach, nachdem sie diese Namen vor Gericht genannt hat, wegen dieser Gewalt mit den Häusern, die verbrannt wurden und so weiter. Und also das ist wirklich total dramatisch. Also ihrem Sohn wurde dann eine Todesliste, also eine Liste gezeigt von Leuten, die eben aufgelistet waren, deren Namen für bezahlte Killer. Also in Brasilien ist es wirklich so, es gibt versteckte Agenturen regelrecht, die Auftragsmorde machen. Und dann gibt es so Preislisten. Also ein normaler Landarbeiter ist noch relativ günstig umzubringen, dann kommen Gewerkschaftsführer, dann kommen richtig große Gewerkschaftsführer, dann kommen irgendwann Anwälte, dann kommen Richter und ganz oben sind die Geistlichen, die sind am teuersten umzubringen. Also hier wurde diese Liste, wo ihr Name drauf stand, also ihrem Sohn wurde die gezeigt. Und ja, und dann hat sie eben immer wieder Anrufe bekommen und Einschüchterungen, und sie bekommt jetzt heute Polizeischutz. Also ich habe sie ein paar Mal getroffen, und es ist halt immer schon dafür gesorgt, dass da irgendwie jemand ist, der guckt. Aber wie wir halt im Fall von Chico Mendes gesehen haben, ist das halt auch keine Garantie, dass sie nicht umgebracht wird. Und mehr kann man eigentlich auch nicht so viel machen. Weil das war schon ein Riesenerfolg, dass sie überhaupt Polizeischutz bekommen hat, durch ganz viele Organisationen, Nichtregierungsorganisationen, die sich darum gekümmert haben. Und sie bekommt immer noch Drohungen. Und das ist halt das Schlimmste, dass sie ihr sagen, wir werden dich nicht einfach nur erschießen. Du wirst qualvoll sterben. Und das ist halt das Schlimmste für sie. Also es ist echt Ja, also sie hat mehrere Anschläge überlebt, die haben versucht, sie lebendig anzuzünden. Und also mir ist das halt total unter die Haut gegangen, weil wenn man in Deutschland lebt, dann bekommt man sowas ja gar nicht mit, so eine Gewalt. Und so, wie kann das denn passieren? So, die müssten doch gesucht werden von der Polizei, wenn die sowas machen. Nein, werden sie nicht. Werden sie noch nicht mal, wenn sie dann schon umgebracht haben. Also es ist echt absurd. Und genau, das ist eben so ihr Fall. Und genau, wie ging das Ganze weiter? Also erstmal nochmal, die Regierung unterstützt diese Ausbreitung vom Sojaanbau durch Kreditprogramme. Dann ist es so, dass diese Firma Cargill vorfinanziert hat, diese Sojafirma vorfinanziert hat und auch mit Holzfirmen kooperiert hat. Und dadurch wurde dann eben von Nichtregierungsorganisationen gesagt, ja, ihr seid halt mit verantwortlich, dass sich diese Sojafarmer immer weiter ausbreiten, wenn ihr denen Sachen vorfinanziert und Abnahmegarantien gibt und so. Und dann kam es, und das ist ein guter Erfolg, auf jeden Fall, zum Sojamoratorium von 2006. Genau. Und da haben sich dann die wichtigsten Sojahändler verpflichtet, kein Soja zu kaufen, das auf neu gerodeten Flächen angebaut wurde. Also das kann man schon mal sagen, dass es da so verschiedene Interessen irgendwie, dass man überhaupt mal sowas gesagt hat, das ist schon mal gut so, ne? Und wenn man sich jetzt anguckt, was ist jetzt die Bilanz, also hat das funktioniert, dieses Sojamoratorium, was ja eine Lösung ist zwischen der Privatwirtschaft und der Zivilgesellschaft. Später kam noch die Regierung dazu, aber erstmal eben auf so einem gesetzesfreien Raum zustande kam. Die Bilanz ist, dass der illegale Holzeinschlag zugunsten von Soja eingedämmt werden konnte, aber dass er immer noch weitergeht. Also es ist schon sozusagen, hat schon eine Wirkung gezeigt, aber die Zerstörung geht trotzdem weiter. Also es wurden, erstmal ist es so, dass nur 3.755 Quadratkilometer von 3,89 Millionen Quadratkilometer überhaupt überwacht werden. Also das sind, glaube ich, dann 10% ungefähr, ne? Ja, so, ne? Genau. Und was es halt auch schwierig macht, ist eben diese Frage mit der Bodenregulierung. Also dadurch, dass es eben dieses Kataster, dass das wenig genutzt wird, ist es schwierig mit der Verantwortungszuweisung. Das heißt, diese Überprüfung von dem Moratorium über Satelliten und durch Hubschrauber fliegen drüber. Und es ist dann aber trotzdem immer noch dieses Problem, dass man nicht genau sagen kann, ja, wer war das denn jetzt? Wem gehört denn das Land, wo wir jetzt gerade gesehen haben, dass es brennt? Genau. Und dazu kommt eben noch, warum Soja trotzdem auch eine Gefahr bleibt, auf jeden Fall. Wie gesagt, es wurde ja auch trotzdem abgeholzt. Also 11.698 Hektar wurden auf jeden Fall trotzdem abgeholzt, die sie entdeckt haben. Und es gibt immer noch diesen indirekten Flächendruck. Also dieses, dass sie eben sich von unten ausbreiten und die Rinderfarmer nach oben schieben. Das gibt es auf jeden Fall auch noch. Und dazu kommt noch, dass diese Sojawirtschaft insgesamt viele Infrastrukturprojekte mit sich bringt, also den Bau von Straßen und dergleichen, was dazu führt, dass ganz viele Akteure einfach in die Gegend kommen und sich da ausbreiten und abholzen. Problematisch ist es auch, es ist eben kein Gesetz, sondern es ist halt was, was immer wieder verlängert werden muss und was sozusagen nicht auf gesetzlichen Füßen oder so steht. Und jetzt ist es so, dass trotzdem insgesamt sich die Entwaldung verschärft hat, trotz dieses Sojamoratoriums. Was eigentlich daran liegt, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, es gab eine große Debatte um das Waldgesetz, um das brasilianische. Und zwar soll das neu formuliert werden. Und da sind ganz stark halt auch diese Großgrundbesitzer drin involviert. Und die haben halt es gab halt verschiedene Änderungsvorschläge, die das Waldgesetz aufweichen. Und das, was am meisten daran kritisiert wird, ist halt, dass es eine Amnestie für illegale Rodungen geben soll. Und im Vorfeld haben die sich einfach alle so gefreut, dass sie schon mal richtig viel abgeholzt haben. Also sowohl jetzt Soja als auch Rinder oder überhaupt eben auch die Holzfirmen. Das war eben gerade zu der Zeit auch, als ich da war. Und das hing auch, also diese 6 Morde, von denen ich erzählt habe, die sind auch in diesen Kontext gestellt worden. Dass die sich einfach auf der Gewinnerseite gefühlt haben, weil der Kongress eben zu der Neuformulierung vom Waldgesetz zugestimmt hat. Haben die sich auf der Gewinnerseite gefühlt. Ach ja, wir kriegen dann schon die Amnestie, die da vorgesehen ist. Ja super, dann können wir mal abholzen. Und da hat die Gewalt dann eben auch stark zugenommen. Und jetzt im Mai hat dann die Präsidentin Dilma Rousseff, die brasilianische Präsidentin, ein Teilveto eingelegt gegen diese Neuformulierung und Aufweichung vom Waldgesetz und insbesondere gegen diese Amnestieregelungen, die da vorgesehen waren. Was ja auf jeden Fall schon mal gut ist, aber die Umweltorganisationen kritisieren halt, dass sie eigentlich das Ganze lieber als Paket hätte ablehnen sollen, weil dann hätte man die Zivilgesellschaft und auch die Wissenschaft und Forschung wieder in diesen ganzen Prozess mit reinbekommen. Und das ist halt jetzt so nicht der Fall. Also das wird sozusagen, ja, hätte sie vielleicht noch radikaler sein können. Weil da jetzt ja der Rio plus 20 Gipfel ist in Brasilien und Brasilien sowieso gerade in internationaler Aufmerksamkeit da steht. Genau, also da sind bestimmt noch Fragen dazu, das können wir dann gleich noch machen. Ich glaube, das war erstmal das Wichtigste dazu. Jetzt kommen wir auf jeden Fall zu deiner Frage auch. Was hat das jetzt mit uns hier auch zu tun? Ne? Also wie hängt das jetzt mit uns in Deutschland oder überhaupt Europa zusammen? Und zwar ist es so, dass eigentlich der Großteil von diesem brasilianischen Soja geht nach China. China ist Hauptabnehmer und danach kommt die Europäische Union. Und da wiederum Deutschland ganz stark vertreten. Und der Großteil von diesem Soja geht in Futtermittel. Und genau, hier steht noch, was hatte ich mir aufgeschrieben, ca. 90% der europäischen Sojaimporte kommen aus Südamerika, sind für Tierhaltung bestimmt. Hühner, Schweine und Rinder. Und das Ganze hat halt gerade auch infolge der BSE-Krise ganz stark zugenommen. Diese eiweißhaltigen Soja, was ja bestimmt auch jetzt aus der Sicht der Tierernährung dann auch seine Vorteile hat. Ne? So, dass es eben sehr eiweißhaltig ist. Genau, und dann gibt es noch den direkten Konsum. Und zwar als Basis vieler Lebensmittel. Also Tofu, Sojamilch, Miso, kenne ich gar nicht.
Japanisch.
Ah, okay. Sojasauce und Margarine. Genau, also das ist sozusagen das, wie wir dann ganz direkt damit verknüpft sind eigentlich. So. Und ja. Bip. Genau, dann sind wir schon. Achso, Entschuldigung, ich habe noch was vergessen. Und zwar gibt es natürlich noch, was ich ganz wichtig finde, darf man gar nicht vergessen. Was gibt es denn jetzt hier für Alternativen sozusagen? Also wenn das jetzt ist, dass eben viel von diesem Soja hierher kommt und auch trotz Moratorium weiter abgeholzt wird, sowieso indirekter Flächendruck noch da ist und so weiter, das Problem also nicht gelöst ist, was gibt es für Alternativen? Also erstmal gibt es natürlich auf dem Weltmarkt auch gentechnikfreie Soja, die nicht aus Brasilien kommt. Ja, man muss auch dazu sagen, dass die Waldzerstörung nicht nur hier passiert, sondern hier weiter unten, da ist halt Savanne. Und das ist auch schade, ne? Wenn ich also weg ist. Es ist halt jetzt nicht Amazonas, und Amazonas ist ja immer so das Lieblingskind, gerade von uns irgendwie hier in Deutschland, aber der Cerrado ist wunderschön auch und ganz wichtig, und da eben auch in die Gegend kommt, der wird eben auch zerstört. Genau. Und deswegen ist das natürlich insgesamt problematisch, aber man kann gucken, als Futtermittelhersteller, wo kommt denn das Soja eigentlich her? Dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit von alternativen Futtermitteln. Also Kleegras, Rapsschutt und Lupinen, Erbsen und Bohnen sollen alle auch sehr, sehr eiweißhaltig sein. So, vielleicht habt ihr auch noch da eine Meinung dazu. Und dann ist natürlich gut, und ich verzichte jetzt einfach auf ein Wort, weil ich finde, man muss immer das tun, was man machen soll, und nicht das, was man nicht machen soll. Der größere Konsum an regionalen pflanzlichen Nahrungsmitteln. Also, das, den Rest könnt ihr euch denken. Also natürlich ist es halt gut, auch ein bisschen weniger Fleisch zu essen. Eigentlich wollte ich es nicht sagen, weil das bleibt dann immer Fleisch hängen und nicht Gemüse. Wisst ihr, was ich meine?
Ja.
Ja. Genau, also. Aber das ist ja auch gut, weil Gemüse ist ja sowieso gut. Genau, zum Fazit. Also ich denke, dass es halt sehr wichtig ist, mehr Schutzgebiete für die Sammelwirtschaft zu schaffen, weil diese Schutzgebiete in gewissen Rahmen gegen diese Monokulturen schützen können, wobei das teilweise auch durchlässig ist. Also es kommen auch diese Holzschirme und so weiter schon rein, leider in die Schutzgebiete, aber es ist, denke ich, trotzdem sinnvoll, diese Schutzgebiete einzuführen. Wichtig ist aber, dass, wenn man sie einführt, es ganz viele Programme gibt, die das Ganze sozusagen begleiten. Und da denke ich halt an Bildung, an Weiterverarbeitung, an Vermarktung und an Gesundheit. Weil das Problem ist eigentlich jetzt heute, dass die junge Generation da weggeht. Also das heißt, die haben von Ende der 80er Jahre, 90er Jahre, die ganzen letzten Jahrzehnte für diese Schutzgebiete gekämpft. Und die junge Generation geht dann halt doch oft weg, weil sie da irgendwie keine Perspektive sehen. So. Weil sie da eigentlich ja, noch mehr brauchen. Und das ist ein ganz wichtiges Thema, die Jugend. Dann halt insgesamt in dieser ganzen Amazonas-Frage die Bodenregulierung, die unbedingt forciert werden muss, dass wirklich klar ist, wie sind die Besitzverhältnisse, wer ist verantwortlich für was, wo. Das ist ganz wichtig. Und dann eben, dass der Staat überhaupt präsent ist. Weil das ist wirklich was, das ist einfach wie der Wilde Westen da. Also es ist wirklich in jeder Hinsicht, also nicht nur Umweltgesetze, sondern auch sonst, die ich bin eine Strecke gefahren, weil ich mein Foto, das ich euch schon gezeigt habe, hier. Hier in dieser Portimões, alter Meer. Diese Strecke auf dem Xingu wird zweimal in der Woche ungefähr von Piraten befallen. Also, dass man sich das mal vorstellen kann, was insgesamt in diesem ganzen Gebiet für eine Gesetzeslosigkeit herrscht. So, ne? Und das ist halt irgendwie schwierig. Und deswegen glaube ich halt, dass man mehr Gelder für Kontrollen braucht. Korruptionsbekämpfung ist ein großes Thema, was natürlich schwierig ist, aber da glaube ich, es lohnt es sich, irgendwie dran zu bleiben. Und dann natürlich Schutz für Personen, die Morddrohungen bekommen. Da sieht man eigentlich ganz gut die Unteilbarkeit der Menschenrechte, also das Recht auf Nahrung, Recht auf Bildung, Recht auf Unversehrtheit der Personen, Recht auf Leben, die hängen alle zusammen, diese Menschenrechte. Genau, und natürlich ein Ende der Straflosigkeit, was ich jetzt auf dieser Folie nicht drauf habe, was aber auch nicht so schlimm ist, weil ich sag's euch einfach, ist die Agrarpolitik. Und zwar glaube ich, dass es da halt wichtig ist, ja, so ein gewisses Umdenken zu unterstützen, dass man halt nicht nur die Großen und diese Monokulturen unterstützt, weil es bleibt davon einfach nichts im Land. Es ist wirklich so, dass das bleibt bei diesen wenigen Reichen. Also ich habe selber auch sogar teilweise, also jetzt nicht Großgrundbesitzer, aber andere, da aus dieser Schicht kennengelernt und es verteilt sich halt nicht. Also man könnte ja dann argumentieren, ja, aber irgendwie kommt das ja doch dann unten an. Nein, das kommt leider nicht da unten an. Das ist halt total schwierig. Und dann eben, was auch zu diesem Thema Agrarpolitik gehört, also weniger staatliche Subventionen in diesem Sojabereich und dann eben auch ein Verzicht auf diese großen Infrastrukturprojekte, die diese Soja immer fördern, sofern absehbar ist, dass es negative Folgen mit sich bringt. Genau. Und dann natürlich, und das gilt für Brasilien und für Deutschland, natürlich Konsum und politisches Engagement. Also mich hat auch in Brasilien sehr verwundert, dass die Aktivisten dort sehr, sehr gerne sehr, sehr viel konsumieren, was man dann auch nicht immer jeden Tag so ganz viel konsumieren müsste. Und genau, und ich finde aber auch immer wichtig, Konsum alleine tut es vielleicht auch nicht, also beides irgendwie zusammen, Konsum und Engagement, so politisches.
Danke euch.